Moin aus Ansburg, hier ist die Kanzlei am Mikrofon mit Dr. Britta Bradshaw und Mareike Lehnhoff, beide Rechtsanwältinnen und Notarinnen. Ich bin Jan Paulik, schön, dass ihr dabei seid. Was ich immer mal sagen wollte, ist, sehr geehrte Damen und Herren und alle dazwischen und außerhalb, heute passt das gut, finde ich. Wisst ihr, woher das her ist?
Nee,
Jan Böhmermann sagt das immer. Ich finde es so eine geniale Formulierung. Das ist ja schon so ein bisschen der Kontext, der eigentlich über heute hinaus dann gelten müsste, nämlich immer. Mhm. Der Kontext, der heute gilt, ist tatsächlich, dass wir im Juni sind und dass der Juni der Pride Month ist. Und wir das ein bisschen als Anlass nehmen wollen, um ein paar rechtliche Themen, rechtsgebietsübergreifend, die da reinspielen, heute mal beleuchten wollen. Dieser Monat an sich ist nicht zufällig gewählt, kann man sich denken, sondern erinnert an die sogenannten Stonewall-Unruhen in New York in 1969, dort im Juni. Das ist eine berühmte Bar gewesen und dort gab es eben eine Polizeirazzia. Das an sich war nicht besonders, ehrlicherweise, damals, dass es sowas gab. Aber was besonders war, ist, dass es eben dann zu mehrtägigen Protesten dagegen kam. Zum ersten Mal im Prinzip, dass so eine Aufmerksamkeit gab. Und insofern ist irgendwie dann Stonewall doch bis heute so ein wichtiger Wendepunkt geworden für diese queere Bürgerrechtsbewegung. Und jetzt kann man noch diesen einen Bezug finden, quasi Christopher Street Day, so ein Begriff oder so eine Straßenname, den wir alle im Kopf haben. Genau dort in dieser Straße war eben diese Stonewall-Inn-Bar.
Und das war eine Bar, in der sich queere Menschen getroffen
genau,
haben?
Genau, es war eine Schwulen-Lesben-Bar quasi. Ja. Und ist es bis heute, könnt ihr auch heute noch besuchen. Und sie ist in der Christopher Street. Und daraus ist dann später, vor allen Dingen zum Beispiel in Deutschland, dann ein Christopher Street Day und diese Demonstration entstanden. Was denkt ihr, seit wann es die gibt?
Keine Ahnung, weiß ich auch nicht.
Aber 90ern schon ein bisschen. Gefühlt.
Ein bisschen früher, also 79 waren die ersten, tatsächlich in Berlin ging das so los. Mhm. Das ja auch als eine Bewegung, die auf diese ganzen also nicht nur als Straßenfest gedacht ist, das wird manchmal, finde ich, so ein bisschen missverstanden, sondern eben auch um Aufmerksamkeit geht und diese Themen auch irgendwie voranzubringen und die Rechte zu stärken von queeren Menschen, denn, das ist zumindest mein persönlicher Eindruck, da ist auf jeden Fall auch noch Luft nach oben, der gefüllt werden muss. Was es gibt, ist diese sogenannte Ehe für alle, seit auch erst 2017, das ist jetzt auch noch gar nicht so lange her, und so ein Selbstbestimmungsgesetz gibt es auch erst seit 2024, was auch nochmal so ein bisschen da reinspielt, aber ganz, ganz viele Probleme sind sicherlich noch nicht gelöst, rechtliche Elternschaft in solchen Regenbogenfamilien ist, glaube ich, ein Thema, wo wir gleich drauf kommen, Schutz vor Diskriminierung im Arbeitsalltag ist sicherlich immer noch, glaube ich, ein Thema und wie man damit umgeht. Und auch vielleicht erbrechtliche Konstellationen, wo man dann irgendwie einen Unterschied hat zwischen der sozialen Familie und der rechtlichen Familie. So, jetzt habe ich euch alle einmal adressiert. Herzlich willkommen, Mareike, Britta, Kara aus der familienrechtlichen Abteilung so gesehen hier bei uns. Und ja, lass uns mal eingehen. Also Ehe für alle ist das eigentlich schon die Lösung für alles. Bisschen jetzt schon die Antwort vorweggenommen, aber warum vielleicht nicht?
Also genau, muss man eigentlich ganz klar sagen, ist es nicht. Es ist der richtige Schritt in die Richtung gewesen, sage ich mal, in die richtige Richtung. Aber es fehlt noch total viel. Also man hat immer noch so eine, nach dem Gesetz auch, was die Ansprüche angeht, totale Ungleichbehandlung eigentlich zwischen meinem gleichgeschlechtlichen Paar und dem klassischen Modell, wonach, sage ich mal, das Gesetz einfach noch aufgebaut ist von Mann und Frau. Und spätestens, wenn man sich dann das mit den Kindern anguckt, wenn Kinder in die Ehe kommen, welche Regelung gibt, also sieht das Gesetz davor und wie sind die überhaupt auf gleichgeschlechtliche Paare umzumünzen? Und da kann man sich eigentlich mal als Einstieg so angucken, wer ist nach dem Gesetz eigentlich Mutter und wer ist Vater. So, ja. Daran kann man dann nämlich eigentlich so die Probleme schon anknüpfen, die das Gesetz im Moment noch nicht lösen kann. Und sei es die Mutter eigentlich immer die das Kind zur Welt bringt, also die gebärende Person, sage ich mal. Egal, muss man sagen, jetzt schon mal als Aufhänger, ob das die biologische Mutter ist oder nicht. Also da kennt das Gesetz eigentlich keine keine Unterscheidung. Also Fakt ist einfach nur, die das Kind zur Welt bringt, ist die Mutter.
Aber da muss ich einmal ganz kurz einhaken, damit wir mit den Begrifflichkeiten nicht durcheinander kommen. Die Mutter, die das Kind zur Welt bringt, ach so, klar, eine die muss natürlich nicht die biologische Mutter sein, weil es eine andere Eizelle sein
es
kann.
Es ist in Deutschland ja, ist richtig, dann grob korrekt, das Thema Leihmutterschaft. Es ist noch nicht möglich in Deutschland, aber wenn ich jetzt nach Deutschland komme und das anerkennen lasse, guckt das Gesetz nur, wer hat das Kind geboren, egal wie die biologischen Hintergründe sind.
Ja.
Und beim Vater ist es dann noch ganz anders, was auch, glaube ich, manchmal überrascht ist. Da wird weder auf die Biologie geguckt, gefühlt im ersten Moment noch nicht mal, von wem ist jetzt der Samen gefühlt, sondern es kommt im ersten Schritt darauf an, wer ist zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes mit der Mutter verheiratet. Und da kann man natürlich sich vorstellen, da kommen dann also erstmal eine Ungleichbehandlung zur gleichgeschlechtlichen Beziehung und auch als Anknüpfungspunkt als Mann. Und genau. Du kannst es nicht übertragen auf die Frau, die mit der Mutter verheiratet ist, ist auch automatisch Mutter. Also da kennt das Gesetz halt einfach nur Vater und Mutter. Und beim Vater ist dann natürlich, kann man auch sagen, ne, wenn derjenige, der jetzt verheiratet war zum Zeitpunkt der Ehe, zum Geburt des Kindes, so rum, nicht der Vater ist, muss das aber erst angefochten werden, die Vaterschaft, dann wird es aufgehoben und dann kann der richtige Vater das als anerkennen lassen. Aber es sind nochmal echt Zwischenschritte eigentlich notwendig, wenn das ein außereheliches Kind sozusagen ist. Und sonst wird man einfach erstmal per se Vater, weil man es verheiratet mit der Mutter.
Und was ich an der Stelle besonders spannend finde, ist, dass es auch nicht darauf ankommt, und da wird sozusagen diese Diskrepanz besonders deutlich. Es kommt auch nicht darauf an, dass die Person, die als Mann in der Ehe ist, ursprünglich als Mann auf die Welt gekommen ist. Es kann auch ein Transmann sein. Also es kann eine Frau sein, die aber nach dem Selbstbestimmungsgesetz dann gesagt hat, ich bin ein Mann und zukünftig als Mann geführt wird. Das heißt, eine Person, die grundsätzlich biologisch gar nicht in der Lage gewesen wäre, dieses Kind zu zeugen, kann, wenn sie denn als Mann geführt wird, der Vater sein, eine Frau, ja, die Ehefrau ist und schlicht nicht als Vater eingetragen, weil sie nicht als Mann geführt wird, kann aber nicht der zweite Elternteil sein. Das finde ich absurd.
Aber das finde ich völlig absurd. Total absurd. Aber jetzt mal ganz kurz die zweite Frau, also wenn zwei Frauen eine Beziehung haben und dann geht ein Kind daraus hervor und es gibt die eine, die gebärt, die ist die Mutter.
Ja.
Und die andere, obwohl die verheiratet sind, muss dann die, weiß ich nicht, Mutterschaft, / Vaterschaft
adoptieren. Es gibt diesen Weg der Anerkennung gar nicht. Den gibt es dann bei der Vaterschaft, aber die Mutterschaft ist rechtlich nur zu erlangen durch eine Adoption. Und das ist ja gerade das, was dann so der Kritikpunkt ist, dass es für den Mann so vermeintlich einfach ist. Er ist einfach verheiratet und zack, ist er Vater. Und ja, muss man ja manchmal also schon genau, die Unterschiede
sagen.
Genau, und
wenn es dann da noch anknüpfen würde an die potenzielle Möglichkeit, das Kind tatsächlich auch gezeugt zu haben, dann hätte das ja noch irgendwas, was man zwar vielleicht auch nicht gut findet und bei dem man auch sagt, das ist zu eindimensional, weil es auch mit der Lebenswirklichkeit nicht mehr unbedingt einhergeht, aber es hätte irgendwie noch eine sachliche Begründung. Aber so ist es, finde ich, wirklich völlig aberwitzig.
Ja, ja. Und dann halt, ja, was wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen haben, diese Ungleichbehandlung, dass wenn eine Frau mit der Mutter verheiratet ist, dass im Moment halt nicht eine Transferleistung kann, irgendwie. Ne? Genau. Du brauchst halt diesen Schritt der Adoption. Und es wird ja mit diesem ganzen Thema Leihmutterschaft ja eigentlich fast noch absurder, muss man sagen. Also Leihmutterschaft ist in Deutschland im Moment ja noch verboten. Deswegen gehen die Leute ja teilweise dann ins Ausland und vollziehen das sozusagen da. Und wenn man da, gibt es dann auch Beispiele, die liegen im Moment auch bei den deutschen obersten Gerichten, dass wenn ich jetzt Partnerin A und Partnerin B habe und ich habe einen anonymen Samenspender, so ist ja dann oft manchmal der Fall, wenn sie ein Kind in die Beziehung oder Ehe reinbringen wollen, dann habe ich zum Beispiel die Eizelle der Partnerin A mit dem anonymen Samenspender, lasse das befruchten und Partnerin B trägt das Kind aus. Das ist ja oftmals eine Konstellation, dass man sagt, beide Mütter in dem Sinne wollen involviert werden in diesen Akt. Und dann gehen die nach Deutschland und dann sagt das deutsche Gesetz, okay, wer hat das Kind denn geboren? Der ist Mutter und das ist dann Partnerin B. Obwohl ja Partnerin A zu, schätze mal jetzt 99,9% biologische Mutter ist. Und selbst da sagt dann der Gesetzgeber, ja, müsst ihr dann halt über die Adoption regeln. Das ist natürlich auch was, wo dann die biologischen Mütter auf die Barrikade gehen und sagen, wie kann es sein, dass ich das alles erst anerkennen lassen muss, obwohl ich ja nachweislich auch Mutter bin. Natürlich kann man den Weg über die Adoption wählen, aber das soll ja angegangen werden, dass das mit der Leihmutterschaft auch in Deutschland grundsätzlich erlaubt ist und da irgendwie eine Regelung getroffen wird, dass der ja diese Mutterschaft leichter anerkannt werden kann.
Mm. Das war nochmal so ein Fall der Leihmutterschaft, da wäre ich gar nicht auf den Begriff Leihmutterschaft gekommen irgendwie, weil für mich ist Leihmutter jemand, der sozusagen außerhalb des Ganzen steht und das Kind dann übergibt irgendwie, ne? Aber klar, es im Ergebnis
verbindet
ist
auch man nichts anderes. Ja.
Genau, das ist trotzdem ja noch nicht zulässig, das, was diesen Fall, den du gerade geschildert hast.
Nee, genau, der findet sozusagen dann im Ausland statt, dann kommen sie wieder nach Deutschland, wollen da natürlich ihre rechtliche Stellung oder ihre soziale Stellung als Mutter also rechtlich anerkennen lassen.
Also die Befruchtung findet im Ausland statt.
Genau, also ja, weil das ist
dann ja nicht sozusagen während der gesamten Schwangerschaft.
Nein, genau.
Kann das Kind ja auch hier bekommen und ist dann eben rechtlich ist derjenige, die Mutter oder diejenige, die Mutter, die das Kind eben auf die Welt bringt.
Ja. Und die wollen ja auch, dass auch die Person, die das Kind dann zur Welt bringt, die soll ja auch Mutter sein. Dadurch machen sie es ja so. Aber die wollen natürlich erreichen, dass beide sofort die gleiche Stellung haben, weil die eine ist biologische Mutter auch, die möchte natürlich auch eine rechtliche Mutter sein und die andere auch. Also das geht im Moment noch nicht so bei gleichgeschlechtlichen Paaren.
Während ja der biologische Vater sagen könnte, ich fechte die Vaterschaft des Ehepartners zum Beispiel an oder wenn ich der biologische Vater bin und bin nicht verheiratet, dann kann ich ja anerkennen.
Mhm. Genau. Also da ist auf jeden Fall noch Handlungsbedarf.
Und das Anerkennen, das greift ja dann quasi sofort und das, was ihr so ein bisschen beschreibt mit Adoptieren, das ist ja schon ein richtiges Verfahren, ne? Also wenn man das mal in der Praxis auch.
Also du brauchst ja einen notariellen Antrag, sage ich mal. Also da ist auch ein bisschen
Aufwand hinter. Da ist auch das Jugendamt mit involviert. Also es ist wirklich ja auch ein längerer Prozess. Das ist nicht von heute auf morgen gemacht, sondern man braucht dann, ich weiß gar nicht, man braucht eine Stellungnahme vom Jugendamt. Befürworten die das? Lehnen die das ab? Das Jugendamt kommt in die Familie, schaut sich das an. Wie läuft es da? Die Kinder werden gegebenenfalls angehört vom Gericht. Also das ist schon also das ist ein Eingriff von außen eigentlich in die bestehende Familienstruktur.
Ja, und ich würde auch sagen, diskriminiert.
Aber absolut,
Weil als Mann kann man einfach so nichts machen und das ist erledigt so. Und als Frau in der gleichen Situation quasi muss man dann erstmal auch ja nachlegen, dass man auch dieses Sorgerecht dann überhaupt auch annehmen kann, entsprechend aufgestellt ist und so weiter. Also das ist schon ganz anderes, ne?
Umgekehrt ist es aber natürlich auch für Männer, die mit Männern zusammenleben, genauso kompliziert, ne? Also da haben wir natürlich dann irgendwie die Hürden auf anderen Ebenen, weil natürlich der Vorgang anders ist, aber auch da muss natürlich adoptiert werden. Also da gibt es dann, es gibt immer eine leibliche Mutter in Deutschland.
Ja.
Ja.
So, und die kann auch, also im Wege der Adoption bleibt sie auch immer die Mutter. Also es ist im Moment, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht so, dass zwei Männer ein Kind, also via Leihmutterschaft beispielsweise, bekommen und dann gemeinsam adoptieren, wobei doch das geht. Aber wenn sie nicht verheiratet sind, geht es wieder nicht. Also es ist wirklich relativ kompliziert und im Zweifel hast du halt immer noch die Mutter als Bestandteil auch dieser Familie. Und das ist vielleicht okay, vielleicht aber manchmal auch gar nicht sachgerecht. Es ist auch total schwer, finde ich, ich kann das überhaupt alles gar nicht bewerten. Ich finde es ein wahnsinniges Ungleichgewicht, aber mir fällt jetzt auch nicht so eine, bei den Frauen, wo eine das Kind bekommt und die andere, die sind verheiratet, finde ich, könnte man das relativ leicht gleichziehen, so. Aber bei Männern wird es dann irgendwie richtig kompliziert, ne? Und da muss irgendwie einfach mal das ganze System durchdacht werden, analysiert werden und da muss es da einfach eine gute Lösung geben. Weil ich glaube, es ist mittlerweile völlig klar, dass es im Wesentlichen darauf ankommt, dass du ein stabiles, liebevolles Elternhaus hast und nicht, ob du jetzt zwei Mütter, zwei Väter oder was auch immer hast. Und da, es gibt ja auch.
Genau, nur solange Mann und Frau verheiratet sind, juckt das eigentlich keinen.
Ja,
ganz ehrlich, da kannst du machen, was du willst. Und plötzlich, wenn das nicht gegeben ist, dann müssen wir aber diese ganzen Gesetzmäßigkeiten prüfen, ob das wirklich alles auch liebevoll ist und so weiter.
Ja, voll, aber dann bringst du es eigentlich genau auf den Punkt. Das ist einfach überhaupt nicht mehr sachgerecht.
ist auch in anderen Ländern, muss man sich gar nicht so weit umgucken, da läuft es auch schon anders. Also deswegen muss Deutschland da ja auch echt nachziehen und nachbessern irgendwie. Nur das, was du angesprochen hast, bei manchen Themen liegt so eine Lösung vermeintlich auf der Hand. Aber die tun sich im Moment schwer, Kids zu manchmal überlagert von anderen Themen. Aber es ist jetzt echt schon ein paar Jahre auf der Tagesordnung eigentlich. Da tun die sich schwer. Also
weiß auch nicht, ob die jetzige Regierung da gerade so viel Interesse dran hat, ehrlich gesagt, und ob es nicht noch schlimmer wird. Ja. Also das ist halt wirklich echt total schwierig, ne? Weil das ja auch nur über die Politik funktionieren kann.
Ja.
Und das macht irgendwie, weiß ich auch nicht, ich finde es ganz bitter, dass es so ist. Auch wenn ich auch keine gute Lösung habe, das muss ich dazu sagen. Nee, ich habe auch nicht die brillante Lösung. Gut ist ja schon mal, dass grundsätzlich die Adoptionen ja funktionieren, ne? Ja. Also dass gleichgeschlechtliche Paare auch adoptieren können. Mhm. So, und gerade, ich finde auch gerade Adoption, also wenn es eben nicht über eigene biologische Fortpflanzung geht oder eben irgendwie anders gelöst wird und einfach Kinder adoptiert werden, es gibt genügend Kinder, glaube ich, denen es auch nicht so gut geht, ne?
Mhm.
Und da ist es doch richtig gut, wenn solche Möglichkeiten eben da sind.
Ja. Jetzt muss das nur irgendwie ausgeweitet und ausgebessert werden.
Genau, wobei es gibt da schon noch ein bisschen Risiken, also jetzt, weil wir auch ja so über erbrechtliche Sachen sprechen können, kam mir so ein komischer, verrückter Fall, was ist, wenn diese gebärende Mutter quasi verstirbt während der Geburt und eben noch nicht die Adoption stattfinden konnte, ja, weil die kann ja zeitlich erst danach stattfinden. Das führt ja zu einer Katastrophe eigentlich.
Ja, dann hast du ein Kind ohne Eltern in dem Moment, weil der Samenspender, ja, es sei denn, der ist bekannt.
Mhm.
Ansonsten hast du einen unbekannten Samenspender, das heißt, du hast keinen Vater. Und selbst wenn der bekannt wäre, müsste der die Vaterschaft erstmal anerkennen, aus meiner Sicht.
Mhm.
Und du hast dann zwar, also wenn wir wirklich bei diesem Fall bleiben, das ist vielleicht sogar die Samenzelle der Mutter, die das Kind dann nicht ausgetragen hat, dann hast du zwar eine Mutter, die aber rechtlich nicht die Mutter ist.
Ja, die Eizelle der Mutter.
Ja, habe ich Samenzelle gesagt?
Oh Gott, ja, man kommt da schnell durcheinander, aber nur, genau, das also biologische Mutter war dein Begriff, ne?
Ja, genau.
Also die biologische Mutter ist überlebend in dieser Konstellation und ist aber komplett außen vor im Prinzip.
Mhm.
Weil jetzt diese gebärende Mutter verstorben ist. Also super schlimmer Fall, so, aber manchmal muss man sie ja bauen, um dann gewisse rechtliche Problematiken.
Einfach um das aufzudecken.
Ja,
auch, ne?
Genau.
Die hat ja auch noch nicht die Rechte und Pflichten, sage ich mal, was das Kind angeht. Also es ist ja, deswegen wollen ja auch alle diese rechtliche Anerkennung der Mutterschaft und dann ja auch
ist wahrscheinlich Ansprüche
zu haben.
Ne?
Ja, und das will man ja dadurch gerade verhindern. Und wenn das dann so in so einem Zeitpunkt kommt, wo man noch gar nicht schnell genug agieren konnte, sind da totale Lücken, die ja auch wieder zu einer Ungerechtigkeit irgendwie
und
in dem Moment.
Genau, und das ist eben auch so, also wenn du, wir müssen ja leider diesen Fall von zwei verheirateten Frauen müssen wir quasi ja vergleichen mit Lebensgefährten. So im Moment irgendwie, finde ich, so von der rechtlichen Lage. So, und Lebensgefährten könnten dann sagen, ich erkenne die Vaterschaft an, das kannst du schon vor der, vor der Geburt machen.
Ja.
So. Das geht aber nicht. So. Und wenn du es dann eigentlich, warum eigentlich vergleichen mit Lebensgefährten schon, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Aber das geht nicht, dann sind die sogar verheiratet. Das heißt, in der Ehe, der Mann wäre der Vater.
Weil man das als Fiktion einfach sieht.
Genau, aber das ist unabhängig davon, ob er das jetzt ist oder nicht. Das Kind kommt auf die Welt, es hat einen Vater. So hier, die sind vielleicht verheiratet, das Kind kommt auf die Welt. Für die Mutter, die biologische Mutter oder auch tatsächlich, es muss ja nicht mal die biologische Mutter sein, es kann ja auch einfach nur die Ehefrau sein, die aber natürlich auch Elternteil ist, die ist rechtlich, ist die Stiefmutter.
Und hat keine Ansprüche und kann sich auch letztendlich gar nicht im vollen Maße um das Kind sorgen, weil die gar nicht die Berechtigung dafür hat.
Genau, sie hat die Berechtigung nicht. Sie kriegt sie ja vielleicht dann schnell, möglicherweise.
Aber abhängig von diesen ganzen gerichtlichen Verfahren.
Genau, abhängig und dann auch nicht als Sorgerecht, sondern als Vormundschaft. Also das ist ja auch nochmal eine rechtliche Differenzierung. Weil
zumal auch natürlich noch Familienkonstellationen dazukommen können, dass dann die Eltern von dieser verstorbenen Frau zum Beispiel sagen, ja, aber wir kümmern uns lieber um das Kind und so weiter. Also das kann ja auch zu Streitigkeiten führen in Dimensionen. Wahnsinn. Ja. Oder quasi Überleitung zu unserem anderen Thema Trennung. Es kann ja auch in solchen Situationen auch noch irgendwann zu einer Trennung kommen. Ne? Also will man ja auch seine eigene rechtliche Position in Anführungsstrichen absichern. Und dann trennt man sich und dann kommt es doch nicht mehr zu dieser Adoptionssituation. Dann steht man da. So, also das ist,
Also es ist auf jeden Fall, glaube ich, völlig klar, dass es total komplex ist, oder? Mhm. Also ich finde, das merkt man auch in unserer Diskussion. Jetzt ist das nicht das Kernthema, was einer von uns bearbeitet, sondern etwas, was wir auch ja versucht haben, auch ein Stück weit vorzubereiten. Aber es ist total schwer. Mhm.
Wie seht ihr das grundsätzlich mit Leihmutterschaft bei zum Beispiel einem Schulenpaar?
Meine persönliche Meinung dazu? Oder ja. Was meinst du? Ich finde das grundsätzlich völlig in Ordnung.
Mhm. Ja. Ja, klar.
Ja, also okay, das ist jetzt wirklich schon, gehört wahrscheinlich gar nicht in diesen Rahmen, nee, aber
das ist ja auch
mich
nicht
beschäftigt das immer, weil für einen Gedanken, warum ich so frage, ist, ich finde, dem Ganzen hat immer so ein Geschmäckle, wir müssen auf die Frauen aufpassen, weil die können das nicht selber. Ne?
Wir müssen auf die Frauen.
Ja, also die dann diese Leihmutterschaft quasi machen, ne? Also viele also, Argumente gehen dahingehend ja, so, ja, oh Gott, genau, dann legt die das ab und dann ist sie unglücklich und das wollen wir nicht, deswegen muss der Staat aufpassen, dass nicht die ganzen gebärenden Mütter quasi unglücklich werden.
Ja, ich glaube aber, das Argument ist ein anderes. Das Argument muss dann sein, das ist doch dann eigentlich der Anlass und die Verantwortung, gerade in Deutschland Regelungen zu schaffen dafür. Weil ansonsten passiert ja im Zweifel wirklich Folgendes, man geht irgendwo ins Ausland, wo man das dann bezahlt und dann ist das eben vielleicht wirklich so. Dann ist das ein Geschäftsmodell, was man vielleicht moralisch irgendwie auch schwierig finden kann. Mhm. Aber deswegen umso mehr müssen wir in Deutschland Regelungen dafür schaffen, dass das hier in einem geschützten Rahmen möglich ist, zu fairen Bedingungen. Und ich denke schon, dass vielleicht gibt es dann eben auch Familien, wo es eine Mutter gibt und zwei Väter. Vielleicht ist das ein Modell. Das ist doch auch in Ordnung. So, das, also alles ist ja, wenn man es erstmals irgendwie einführt, wenn man es umsetzt, wenn man es ändert, alles ist ja erstmal irgendwie neu und anders. Aber es führt aus meiner Sicht keinen Weg daran vorbei, dass wir das irgendwie regeln müssen, um eben da vernünftige Bedingungen auch zu haben.
Ja. Starkes Argument. Hm. Ja. Vielleicht eine kleine Überleitung nochmal zum Erbrecht. Ich habe es schon eben so ein bisschen drin gehabt.
Ja, gerne.
Aber das heißt irgendwie nochmal so Stiefkinder, Adoptivkinder, wer erbt eigentlich von wem? Und es sind so leibliche Eltern dann doch irgendwo auch noch Leute, die irgendwas vererben. Wie könnt ihr das einmal irgendwie so ein bisschen sortieren, wie das in diesen Konstellationen mit dem Erben eigentlich ist,
genau,
nach gesetzlicher
also,
Lage?
Wenn du normalerweise eine minderjährige Adoption hast, normalerweise, ne, das ist wirklich echt, finde ich, schwierig. Also seht es mir nach, wenn ich da irgendwas blöd formuliere, das ist überhaupt gar keine böse Absicht. Also, wenn ich die klassische Familie habe, ich habe Mutter und Vater und die geben das Kind zur Adoption frei. Ja, und es wird von, weiß ich nicht, Familie Müller adoptiert. Dann enden bei Minderjährigen in der Regel die verwandtschaftlichen Verhältnisse zu den leiblichen Eltern. Mhm. Ja, und damit dann auch das Erbrecht. Ausnahme ist die Stiefkindadoption. Ja, also wenn ich als Mutter ein Kind mit in die Ehe bringe und mein Partner adoptiert dieses Kind, also mein Ehepartner adoptiert dieses Kind, dann bleibt das verwandtschaftliche Verhältnis zu mir bestehen und zu meiner Familie, dann endet es nur zum Vater. Mhm. Das ist die Stiefkindadoption. Und dann haben wir noch die Erwachsenenadoption, da kann ich das so ein bisschen steuern. Also da habe ich entweder das eine oder das andere, wenn ich das mit den sogenannten Wirkungen der minderjährigen Adoption, das ist die starke Adoption, wenn ich das möchte, dann muss ich aber bestimmte Dinge vortragen. Das ist ein bisschen aufwendiger. Ansonsten ist es bei Erwachsenen so, die verwandtschaftlichen Verhältnisse bleiben bestehen, so wie sie vorher auch waren. Und ich gewinne lediglich einen Elternteil dazu, aber auch keine Großeltern beispielsweise und keine neuen Onkels und Tanten, sondern da bezieht es sich wirklich sozusagen nur auf dieses Zwei-Personen-Verhältnis.
Mhm.
So. Was war deine Frage? Ein Abriss über das Adoptionsrecht?
Erbrecht.
Ja, genau.
Von wem erbe ich da eigentlich was?
Ja, also du erbst eigentlich immer von demjenigen, mit dem du dann verwandt bist. Ja, also von wem du abstammst. Und wenn die Verwandtschaftsverhältnisse geendet oder beendet sind durch Adoption, dann erbst du auch nicht mehr. Das heißt, wenn wir tatsächlich dahin gehen, dass wir sagen, wir haben eine Leihmutter, das ist die Mutter, und wir haben zwei Väter, dann hätte das Kind theoretisch dreimal Ansprüche. Also nach der Mutter und nach beiden Vätern und umgekehrt aber ja auch genauso. Wenn das Kind versterben würde, hätten die drei Elternteile ansprechen.
Was wichtig ist zu verstehen, es kommt nicht auf die Biologie an, sondern rein darauf in Deutschland, wer ist rechtlich der Vater. Und du kannst, Vater oder Mutter ist egal, ne? Du kannst Verwandtschaftsbeziehungen auf rechtlicher Ebene lösen und neu eingehen durch Adoptionen beispielsweise.
Ja. An der Stelle aber auch wichtig, das betrifft nur das gesetzliche Erbrecht, betrifft dann daraus abgeleitet Pflichtteilsansprüche. Ich kann aber natürlich jeden einsetzen zum Erben, den ich möchte. Das ist Punkt 1. Und erbschaftssteuerlich, um das Ganze dann nochmal so ein bisschen in diese Ebene zu ziehen, ganz kurz, Stiefkinder. Also wenn du jetzt die Situation hättest, bleiben wir bei den Männern, es gibt rechtlich die Mutter, dann gibt es den Vater und der andere Vater hat noch nicht adoptiert, dann ist der ja, würde ich sagen, so eine Art Stiefvater. Und ja, Stiefvater. Ja. Und dann hast du erbschaftssteuerlich, hast du dann kein Thema, weil Stiefkinder wiederum leiblichen Kindern gleichgestellt sind. Adoptivkinder natürlich auch, weil die sind ja wie leibliche Kinder.
Aber wenn das jetzt irgendwie die zwei Männer dieses Kind aufziehen, die Leihmutter eigentlich gar nicht mehr an dieses Kind vererben will, das würde nicht funktionieren.
Also wenn sie rechtlich die Mutter ist, ja, also nehmen wir an, das Kind ist nicht im Ausland geboren und wird einfach mitgebracht, sondern ist hier geboren worden, dann ist die Mutterschaft sicherlich notiert, dann wäre das so, ja. Dann bräuchte man erst die Adoption durch den anderen Vater.
Es ist echt kompliziert.
Ja, es ist wirklich, wirklich kompliziert. Und es ist auch, das muss man auch mal sagen, es ist eine Herausforderung, das vernünftig zu regeln. Aber es ist an der Zeit, das zu tun.
Ja. Wo fängt das eigentlich an, wenn so queerfeindliche Äußerungen zum Beispiel da sind? Also ist das dann irgendwie einfach nur schlechter Humor oder wo ist die Grenze zu, jetzt wird es hier arbeitsrechtlich relevant, jetzt muss man als Arbeitgeber zum Beispiel einschreiten?
Also vielleicht, ich mache den Bogen nochmal anders. Ja. Also anders als in diesen familienrechtlichen Themen, ist es im Arbeitsrecht ja rechtlich sehr klar geregelt. Ne? Es gibt das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und du darfst niemanden aufgrund seiner Herkunft, Religion und so weiter, geschlechtlicher Orientierung diskriminieren. Also das Gesetz gibt einen ganz klaren Rahmen. Aber ich glaube, in der Realität ist eben die Frage, wann liegt Diskriminierung vor und wann nicht? Die geht halt, das ist eine Schere, ne? Die geht halt total auseinander, weil eigentlich ist es ja, finde ich, was Subjektives. So. Derjenige, der den Kneipenwitz macht, der findet es wahrscheinlich überhaupt nicht diskriminierend, macht sich wahrscheinlich auch gar keine Gedanken darüber. Derjenige, den es betrifft, der findet es vielleicht sehr wohl diskriminierend. Und ich finde immer dann, wenn sich jemand persönlich diskriminiert und betroffen fühlt, dann muss er natürlich zum Arbeitgeber, zum Vorgesetzten gehen und das da platzieren und ansprechen. Und der Arbeitgeber hat die Verpflichtung, das dann zu prüfen und zu sagen, okay, ich stelle mich vor dich, hat eine Fürsorgepflicht, ich treffe Maßnahmen, dass das nicht mehr vorkommt. Auf jeden Fall.
So wäre dann schon der Mechanismus. Das heißt, wenn ich mich jetzt melde und sage, so, hey, der Kollege macht immer solche Sprüche, es geht mir richtig auf den Senkel, dann müsste man als Arbeitgeber schon tätig werden. Wenn man komplett gar nicht tätig wird, wäre das wahrscheinlich ein Problem, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Mhm. Wie ist es denn vielleicht andersrum, wenn man jetzt sagt, man ist als Arbeitgeber auch wirklich, hat nicht nur sein Logo immer in Regenbogenfarben geändert ab und an, sondern ist auch wirklich thematisch dahinter und will das voranbringen. Hat jetzt vielleicht einen Kollegen, der irgendwie solche Äußerungen macht. Wäre es eine Möglichkeit, auch dann deswegen abzumahnen oder zu kündigen?
Mhm. Aber das ist tatsächlich, dann kommen wir wieder in die Praxis. Ne? Das ist dann wieder nicht so einfach. Also ich muss sagen, ich selber hatte so einen Fall noch nicht. Aber was ich jetzt mehrfach auf dem Tisch habe, sind eben Diskriminierung gegen Frauen.
Ja.
Dass gerade in größeren Konzernen kommt das durchaus vor. Und dann musst du aber ja arbeitsrechtlich, du musst ja wirklich richtig viel liefern. Also Abmahnungen, dann bist du wieder in dieser ganzen Schleife drin, ganz konkret, jeder einzelne Fall mit Zeugen. Das ist dann wiederum nicht so einfach. Also ich habe jetzt ein paar Fälle, mal schauen, was da so rauskommt. Aber das ist nach wie vor ein Thema. Und du kannst natürlich nicht einfach sagen, den schmeiße ich jetzt raus, weil der sagt dann, ja, es war ja gar nicht so, der Kontext war ein anderer, wir haben sowieso schon geflirtet, dass sie das jetzt falsch verstanden hat, so. Ja, das sind die Argumente, das ist schwierig. Mhm. Also auch als Unternehmen ist es schwer, da so einen Flock reinzuschlagen, weil das so eine, ne, Beweis, und dann manchmal ist es auch so, dass die Frauen, oder wahrscheinlich geht es für queere Personen genauso, oder für Transmenschen oder für wen auch immer, die kommen manchmal auch erst viel später. Also es halt manchmal so nach, man kriegt
klar,
einen Spruch gedrückt und erst viel später denkt man, das ging wirklich gar nicht. Und dann ist die Frage, ist die 2-Wochen-Frist noch gewahrt? Also ist ein ganz großer Themenbereich, der sich da anschließt.
Ja, also Dokumentation ist wahrscheinlich das Wesentlichste dann, ne? Auch wo man dran arbeiten muss, um sich da vorzubereiten, wenn man diesen Weg gehen will. Ich glaube, in dem Thema, was wir vorhatten, da sehe ich ein größeres Potenzial, glaube ich, da mal mit so ein paar Reformen, so ein paar Ungerechtigkeiten auszuräumen. Hier ist es immer komplex, weil, wie du sagst, es ist subjektiv. Ne? Wie kommen Sachen an? Wie sind sie gemeint? Wie sie, ne? Ist wobei viel es Bewertung.
Schon, also es ist viel Bewertung, aber es gibt natürlich einen ziemlich großen objektiven Strang, ne? Wo du sagst, objektiv, also das geht nicht so, ne? Also ich hatte jetzt letztens einen Fall, da hat ein Teamleiter, ist dann immer bei jüngeren Frauen, weißt du, so ganz so mal so am Arm berührt, ja, am Zopf gezogen, also so hahaha, hihihi. Bis die dann dazu gekommen sind, das erstmal zu melden, das erstmal so wahrzunehmen, das ist nicht in Ordnung, wenn der ständig irgendwie mal kurz meinen Nacken massiert oder so, ne? Stell dich nicht so an. Ja, genau, stell dich nicht so an. So, ja. Das ist halt schwierig und ich glaube, das ist bei queeren Personen noch wahrscheinlich, ich stelle es mir vor, es ist viel schlimmer. Weil vielleicht viele versuchen ja auch, das so ein bisschen unterm Deckmantel zu leben und es vielleicht, weil sie nicht wissen, wie reagieren die Leute, wenn ich das nach außen hin wirklich trage, so was, wie reagiert man überhaupt da drauf? Und dann noch zu sagen, ich werde deswegen diskriminiert, ich glaube, der Weg ist nochmal ungleich härter.
Ja, genau, eigentlich haben wir jetzt eine Schätzfrage, aber ich nutze mal die Gelegenheit, Schätzfrage, um noch eine Zahl, die mich sehr bewegt hat, hier abschließend einzubringen, und zwar die Anzahl an registrierten Straftaten in einem Jahr unter dem Themenfeld sexuelle Orientierung. Und das sind nämlich 1765 Straftaten in einem Jahr gewesen, die entsprechend auf Queerfeindlichkeit zurückgeht.
Das ist echt viel. Das ist krass.
Ja. Also, wir konnten vielleicht aber ja auch ein bisschen beleuchten, wie dann rechtlich doch Wege sind, wenngleich wir immer nicht umherkamen zu sehen, wo dann da doch die Wege sehr steinig sind noch. Insofern hat das auch ein bisschen eine politische Dimension gehabt. Vielen Dank euch. Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke. Tschüss. Bis dann. Tschüss.